Wäre das in anderen Situationen gewesen, hätten wir erstmal 7 Runden gedreht, uns überlegt, welche Risiken gehen wir damit ein und ist das wirklich gewollt? Müssen wir nochmal mit allen beteiligten Partnern reden und so weiter. In dem Moment war es so, dass jeder es auf der einen Seite wollte, bis hin zu, kriegen wir es überhaupt in der kurzen Zeit hin? Und das hat geholfen. Aber ich glaube, wir haben auch schon gelernt, an welcher Stelle wir in unseren Prozessen schlanker werden können.
Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts Jochen Siegert und Kilian Thalhammer.
Herzlich willkommen zum Payment and Banking Fintech Podcast Nummer 276. Heute zusammen mit der KfW. Wir sprechen ein bisschen über die KfW selber und auch die Erfahrungen, die wir alle, im Speziellen auch die KfW in Corona-Zeiten gemacht hat. Dazu haben wir den Michael Strauß von der KfW zu Gast. Grüß dich, Michael.
Hallo, grüßt euch.
Und der Jochen darf auch noch mit dabei sein. Jochen, alles gut bei dir?
Hallo, Kilian. Ja, war schon lange nicht mehr im Podcast. Mal wieder schön dabei zu sein.
Ja, wir in der Zweierkombi, glaube ich, schon eine Zeit lang her, gell?
Ja.
Genau. Bevor wir anfangen, wollen wir natürlich unseren Sponsoren danken, ohne die das Ganze so in der Art nicht möglich wäre. Als erstes davon Scalable Capital, Europas führender Robo-Advisor, bietet ab sofort die Möglichkeit, Aktien und ETFs selber zu handeln. Dabei wird auf ein neues Preismodell gesetzt, das erstmal eine echte Trading Flatrate bietet. 2,99 pro Monat können unbegrenzt Aktien, ETFs getradet oder gespart werden. Keine weiteren Gebühren. Vielen Dank, freut uns. Und etwas spezieller, der ein oder andere Podcast-Hörer hat uns auch schon mal darauf hingewiesen. Unser zweiter Sponsor, die Wirecard, kennt, glaube ich, inzwischen jeder. So, Michael, danke, dass du dabei bist. Willst du dich kurz vorstellen und so? Ich glaube, du warst schon mal dabei, oder? Das ist Nummer 2, soweit ich mich erinnern kann.
Das ist Nummer 2, ja. Wir hatten uns mal so vor, ich glaube, 2 Jahren mal über das Thema Agilität in öffentlich-rechtlichen Anstalten, Spaß beiseite, unterhalten. Ja. Ja, Michael Strauß, mein Name und darf mich hier in der KfW CDO nennen. Heißt also, ich bin im Haus hier selber für das Thema digitale Transformation, Innovation und für alle Dinge, die so nach vorne schauen, verantwortlich fühlen. Und das ist natürlich gerade in unserem Umfeld eine super spannende Geschichte.
Du bist schon eine Zeit lang bei der KfW, oder? Die CDO-Rolle dort ist jetzt keine neue Rolle, sondern die hat die KfW schon länger etabliert, richtig?
Ja, also um genau zu sein, ist es jetzt mein 4. Jahr, glaube ich, sogar auf den Tag fast genau. Also wir haben jetzt 4 Jahre hier in Digital Office und auch hier ein paar Räumlichkeiten, die wir auch bei uns Innovation Lab nennen, genau. Und ja, wir sind schon eine Zeit lang unterwegs und es macht immer noch furchtbar viel Spaß.
Wollen wir vielleicht gleich mal mit dem Thema KfW, was du gerade angerissen hast, so ein bisschen einsteigen, auch für die Hörer einen kurzen Abriss geben. Wer ist die KfW? Was ist eigentlich Auftrag und Rolle? Wie ist es so ein bisschen einzuordnen, auch das Thema Förderung, was ihr natürlich macht, aber was wahrscheinlich falsch ist, euch auf das Thema zu reduzieren, um da so ein bisschen eine ganz gute Einordnung zu geben.
Also KfW, Kreditanstalt für Wiederaufbau, da merkt man auch so ein bisschen, wie lange das Institut schon gibt. Das ist übrigens 48 gegründet worden, schon bevor die Bundesrepublik gegründet wurde. Ja. Uns gibt es schon so lange und unser Hauptthema war natürlich zur damaligen Zeit Wiederaufbau Deutschland, aber inzwischen geht es im Wesentlichen darum, die wichtigsten Ziele auch der Bundesregierung mit Fördermitteln insoweit zu unterstützen, dass wir sagen, wir unterstützen im Inland, hier in Deutschland beispielsweise energieeffizientes Bauen, Sanieren, das Thema Umwelt, das Thema Klima, das Thema Mittelstand, ein ganz, ganz wichtiges. Und das ist ein großer Teil, würde ich mal sagen, für den wir als KfW weitestgehend auch wahrgenommen werden. Aber das ist nicht allein. Vielleicht der ein oder andere weiß auch, dass es das Thema finanzielle Zusammenarbeit gibt. Finanzielle Zusammenarbeit, was ist das? Das ist quasi, ja, wir sind so der finanzielle Arm des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Früher hat man dazu Entwicklungshilfe mal gesagt, das soll man aber jetzt nicht mehr sagen, ganz wichtig. Und da haben wir beispielsweise 80 Büros, auch weltweit, weil da geht es dann nicht nur um finanzielle Themen, da geht es auch um die Frage, können wir mit Technologie beispielsweise den Transport von Impfstoffen in der Drohne irgendwie mit unterstützen. Also es ist ein sehr weites Feld bis hin zu Wiederaufforstung, Überwachen und so weiter. Also sehr, sehr breites technologisches Feld. Dann der eine oder andere weiß, dass wir auch noch eine Tochter haben, die nennt sich IPEX und die steht für die deutsche Wirtschaft im Export- und Investitionsgeschäft zur Verfügung. Und das ist auch eine marktregulierte Bank und das ist auch noch ein Teil von uns und das ist den meisten auch nicht so sehr bekannt. Also eigentlich so mehrere Banken in einer und das gesamtheitlich ist dann die KfW, um es mal in der Nutshell zu machen.
Um es vielleicht noch so ein bisschen vielleicht transparenter zu machen, was sind so Bereiche, wo du sagst, da grenzt sich die KfW ab und sagt, das ist nicht unser Business, da gehen wir raus oder da arbeiten wir oder da übergeben wir an Partnern. Wo ist denn da so die Grenze?
Naja, also die Grenze ist insoweit zu ziehen, als dass wir natürlich klare Auftragsgebiete haben, in denen wir agieren. Wir haben sogenannte Megatrends, die auch in Absprache natürlich mit unserem Auftraggeber. Auftraggeber ist immer der Bund und abwechselnd ist der Aufsichtsratsvorsitzende entweder der Bundesminister für Wirtschaft oder der für Finanzen im zweijährigen Rhythmus. Und dann gibt es solche Themen, wie ich schon sagte, Umwelt sollen wir fördern. Wir sollen schauen, dass wir uns um den Mittelstand kümmern. Wir sollen auch, wir hatten vor kurzem eine Tochter gegründet, die nennt sich KfW Capital, wo wir auch schauen, dass wir das Thema Startups mit Equity versorgen. Auch dort sind wir drin. Und jetzt kommt das Thema Abgrenzung. Zum Beispiel in diesem Umfeld ist es so, dass wir nie Direktinvestitionen in irgendwelche Startups machen, sondern dass wir quasi uns an Fonds beteiligen, wie zum Beispiel den Hightech-Gründerfonds, sehr, sehr bekannt, wo wir Mitglied sind, aber mit anderen Investoren quasi in Startups quasi investieren und dafür treuhänderisch auch die Mittel des Bundes quasi einsetzen. Das ist eine Abgrenzung. Und die andere Abgrenzung, die vielleicht eine sehr, sehr wichtige für uns auch strategisch ist, ist das Thema, ich nenne das jetzt mal Sustainable Finance und das Regime in Anführungsstrichen, das Pariser Abkommen und das Verfolgen der SDGs, der Sustainable Development Goals. Das ist auch ein wichtiges Thema, was jetzt ganz große Bedeutung für uns hat. Das heißt, wenn jetzt irgendwie ein Kohlekraftwerk zu finanzieren wäre, dann wäre das nicht unser. Das vielleicht auch mal so als Abgrenzung, als zwei Punkte, die vielleicht von wesentlicher Bedeutung sind.
Seid ihr profitabel oder sollt ihr profitabel sein oder seid ihr gemeinnützig?
Das ist eine gute Frage. Also es ist gewünscht, dass wir profitabel sind, weil es ja so ist, dass wir weitestgehend auch das, was wir verdienen, wieder unserem Kapital zuschlagen. Also wir arbeiten im Prinzip wie eine ganz normale Bank, ne? Um es mal so zu sagen, auch was Risikomanagement etc. pp. Betrifft. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, die Frage Gemeinnützigkeit kann ich gar nicht beantworten, aber gemeinnützig sind ist das falsche Wort, hätte ich gesagt.
Ja, also ihr habt schon ein Profitziel und ist schon das Ziel, dass ihr dann an den Bund dann eine Dividende oder Erträge ausschüttet.
Entweder ausschüttet, genau, oder eben also zur Kapitalstärkung thesaurieren.
Und jetzt kennen ja viele die KfW von gegebenenfalls Immobilienfinanzierung. Und jetzt in der Corona-Krise mit den Corona-Darlehen. Bei den Corona-Darlehen ist ja so, dass die vermittelten Banken nur einen Minderheitsanteil tatsächlich aufs Kreditbuch nehmen und ein Großteil bei euch ist. Ist es bei der Immobilienfinanzierung auch so oder haben die Banken da einen größeren Anteil?
Ja, also vielleicht noch mal kurz, das, was du gerade benannt hast, ist das sogenannte KfW-Sonderprogramm jetzt im Corona-Umfeld. Das ist richtig, da sind die Haftungsübernahme auf unserer Seite 80, 90, sogar bis zu 100%. Und das ist eigentlich nicht das übliche Geschäftsmodell. Das übliche Geschäftsmodell ist eigentlich gerade jetzt auch in dem inländischen Fördergeschäft in energieeffizient bauen, sanieren, also gerade was du auch mit Immobilien gerade genannt hast, dass wir entweder einen kleinen Teil, aber weitestgehend auch gar nicht die individuelle Haftung des Kreditnehmers übernehmen, sondern wir sind sozusagen diejenigen, die eine Linie einem Kreditinstitut zur Verfügung stellen. Also wir haften sozusagen für das Risiko der Bank, die Einzeldarlehen von uns vergibt. Ja? Das ist jetzt ist vielleicht ein bisschen kompliziert dargestellt, aber das ist das sogenannte Durchleitungsprinzip. Also wenn du jetzt beispielsweise dein Häuslein, weiß gar nicht, ob du eins hast oder ihr.
Ja,
also
hier, ich habe jetzt gerade nämlich das KfW-Darlehen, steht zur Refinanzierung an.
Ich wollte gerade sagen, der Jochen pitcht seinen Antrag, der geht nie durch.
Gut, dass ich das weiß. Aber du hast ja eine Hausbank, über den du den Kredit beantragt hast.
Ja.
Ja. Und das individuelle Ausfallrisiko für dich jetzt persönlich trägt dann die Hausbank. Und wir wiederum das gesamthafte Risiko der Hausbank, die den Kredit an dich vergibt. Ja, also das ist ein großer Unterschied. Es gibt auch Nuancen natürlich, ganz, ganz viele Ausgestaltungen in den einzelnen Förderprogrammen. Aber die Art und Weise, wie jetzt das Sonderprogramm aufgesetzt worden ist, wo wir ja zuweilen auch mit geringfügiger Prüfung 100% Haftung tatsächlich übernehmen, das ist eigentlich nicht die übliche Art und Weise, wie wir das Durchhandelsgeschäft gestalten.
Jetzt vielleicht mal auf das, weil wir ja auch unter dem Thema Corona mal ein bisschen das beleuchten wollen, dieses Sonderprogramm, jetzt nach ein paar Monaten rückwirkend, wie würdest du denn das Sonderprogramm bewerten im Sinne von, was hat das auch für euch bedeutet? Weil ich kann mir mal vorstellen, also Corona war natürlich für viele eine Sondersituation, deswegen wahrscheinlich auch für euch, da genügend Anfragen reinkommen, Riesenbedarf, Wirtschaftskrise und so weiter. Was war die stärkste Änderung, die für euch das gebracht hat, dass ihr da so auch mehr oder weniger ins kalte Wasser geschmissen wurde und gesagt, hier, macht mal dieses Sonderprogramm, stelle ich mir ja auch operativ nicht ganz einfach vor.
Ja, damit hast du es quasi auf den Punkt gebracht. Ne? Also zuerst einmal, glaube ich, muss man sagen, dass natürlich alles wahnsinnig unter Zeitdruck stand. Man musste einfach schnell liefern, man musste die Programme aufsetzen, man darf ja nicht vergessen, das sind wir nicht nur alleine, das machen wir mit dem Bund, auch in Absprache mit den Hausbanken, also mit den, wir nennen das immer Primärinstituten. Das Ganze muss im Plus ja passen. Und man kann schon sagen, das war jetzt Tag- und Nachtarbeit gewesen, um das hinzubekommen. Und die Frage ist, naja, was hat das für uns bedeutet? Was war die größte Veränderung? Also ich sag mal, die größte Veränderung war die gewesen, dass wir quasi unser ganzes Haus genau auf dieses Thema priorisiert haben. Also wir haben eher alles andere quasi stehen und liegen gelassen, soweit das natürlich ging, und haben versucht, alle Kräfte so zu bündeln, dass wir diese Programme aufsetzen, umsetzen und dann natürlich auch, man muss ja überlegen, da kommt ja auch eine Antragsflut, auch bearbeiten können. Ja, das ging bis hin zu, dass, ich gebe ein Beispiel, bei mir im Digital Office Coaches dann in der Telefonie zu potenziell anfragenden Kunden gesessen haben und Fragen beantwortet haben, wie sie jetzt beantragen müssen, zu wem sie gehen und so weiter. Und ich glaube, das Hauptlearning war, dass wir in der Krise es echt super gemanagt haben und dass es auch irgendwie geholfen hat, dass jeder wusste, hey, genau darum geht's, nicht lange diskutieren, machen, das ist der Fokus. Und offen gesprochen, manchmal neigen wir dazu, ja auch jedes Thema 7-mal umzudrehen. Dazu hatten wir gar nicht die Gelegenheit. Und das hat sehr geholfen. Ich glaube, da haben wir auch eine Menge gelernt.
Und wie habt ihr jetzt mit dem Kundenansturm, wie habt ihr den abgearbeitet? War das jetzt nur die ersten 2-3 Wochen oder ist das noch konstant starke Nachfrage nach den Corona-Themen?
Nein, also es flacht schon ab. Es ist immer noch eine Nachfrage da. Es kommen noch täglich Anträge, natürlich jetzt auch in geringerem Volumen rein. Aber der Ansturm war vor allen Dingen am Anfang sehr, sehr groß gewesen. Na, und wie sind wir da quasi rangegangen? Es war ja, wenn man so will, ich habe ja gerade dieses Durchleitungsprinzip beschrieben, Jochen, so wie du es ja auch erlebt hast. Ne? Also sagen wir, du wärst jetzt Mittelständler und sagst, ich möchte einen von diesen Krediten aus dem Sonderprogramm gerne haben. Dann ist ja eigentlich die erste Anlaufstelle das Primärinstitut. Also beispielsweise die Sparkasse oder die Volksbank um die Ecke oder wer auch immer es sein mag. Und haben die natürlich das gleiche Problem gehabt. Mache ich überhaupt mal die Filiale auf? Steht der Kreditberater zur Verfügung und so weiter? Bis hin zu, wie sind denn eigentlich die Konditionen und die Bedingungen zu diesem Sonderprogramm? Und das heißt, wir alle waren quasi so in einem, ich sag mal, alle zusammen mussten wir irgendwie versuchen, das zu managen. Und da haben wir uns auch überlegt, können wir beispielsweise auch den Ansturm bei den Primärinstituten irgendwie auffangen? Und insoweit haben wir uns tatsächlich überlegt, macht es nicht Sinn, um den Banken auch bei der Antragsflut zu helfen? Beispielsweise, wir haben das jetzt Förderassistent genannt oder es nannten wir auch mal Vorantrags-App, so viel wie möglich an Daten von Anfragen Unternehmen bei uns zu erfassen, um den Kunden bestmöglichst vorzubereiten, um auch nur einmal zu seiner Hausbank zu gehen. Also wir nennen das jetzt Förderassistent. Ne? Wir haben eine App gebaut, worauf jeder Kunde genau sehen konnte, welchen Kredit muss ich nehmen, wie viele Mitarbeiter habe ich, was ist meine Bilanzsumme, welchen von diesen Sonderprogrammkrediten kann ich denn nehmen, dann möglichst alle Daten aufnehmen, informieren, was ich für Unterlagen beibringen muss und dann mit einem wirklich fertigen Set tatsächlich auch zur Bank zu gehen. Und das haben wir gemacht und das hat wahnsinnig viel geholfen, auch zusammen mit den Banken. Und was man vielleicht auch noch so als Anekdote bringen kann, zuweilen ist es ja auch so passiert, dass meine Kreditabteilung ausgefallen ist von irgendeinem Institut, jetzt mal ein kleineres beispielsweise, weil da plötzlich 2 Corona-Fälle drin waren. Ne? Das heißt, zuweilen konnten die auch keine Kredite bearbeiten. Deswegen also war es, glaube ich, wahnsinnig wertvoll, auch den Banken, mit denen wir zusammenarbeiten, eine Menge Arbeit am Anfang abzunehmen, um dann auch in das Processing reinzugehen. Weil am Ende ist es so, der Antrag selber kommt natürlich von unserer Partnerbank dann erst zu uns. Ne? Und das war ein wesentlicher Gedankengang und das hat wirklich gut geholfen.
Das ist ja auch interessant, dass man sieht, wie so eine Sondersituation, die ja Corona war, auch an einer oder anderen Stelle dazu zwingt, solche Lösungen zu gehen. Weil wie du gesagt hast, so ein Förderassistent, der wäre wahrscheinlich sonst nicht so einfach passiert oder 7-mal umgedreht gewesen oder die Banken hätten gesagt, kriegen wir alles irgendwie selber hin, brauchen wir nicht. Durch so einen Druck sind Sachen entstanden, die ja vielleicht auch dazu führen, dass irgendwie mittelfristig solche Prozesse. Es wird ja nicht das letzte KfW-Angebot sein, das ihr über die, wie du sagst, Primärinstitute vertreibt. Dass da auch was bleibt an diesem Prozess, dass die sagen, okay, jetzt haben wir die Corona-Anträge so gemacht, jetzt machen wir alle. Ne? So, bleibt das so?
Klar. Aber das ist, du bringst es damit auf den Punkt. Also das eine ist natürlich, das muss man schon sagen, und ich glaube, das kann man auch offen sagen, wäre das in anderen Situationen gewesen, hätten wir erstmal 7 Runden gedreht, uns überlegt, welche Risiken gehen wir damit ein und so weiter. Ist das wirklich gewollt? Müssen wir nochmal mit allen beteiligten Partnern reden und so weiter? In dem Moment war es so, dass jeder es auf der einen Seite wollte und wir auch jeder auch unser Partner, ne? Man muss das ja auch besprechen. Bis hin zu, kriegen wir es überhaupt in der kurzen Zeit hin und nehmen wir dann das ein oder andere Risiko bei uns auch mit drauf, was wir dann sukzessive später auch wieder abarbeiten. Ne? Und genauso ist es auch tatsächlich passiert. Und das hat geholfen. Es hat auch geholfen, einfach mal zu machen. Ne? Das sagt man ja immer so, wenn man so CDO ist, einfach mal machen. Ne? Und dann nachher stößt man dann auf die natürlich auch notwendigen Prozesse. Aber ich glaube, wir haben auch schon gelernt, an welcher Stelle wir in unseren Prozessen schlanker werden können. Und das wäre für mich auch das wichtigste Takeaway mit, dass wir sagen, hey, wir haben gelernt, gewisse Dinge gehen, sie gehen auch schneller. Warum sind sie schneller gegangen? Was können wir davon beibehalten? Dass so nach innen geschaut und nach außen geschaut. Hey, wenn so ein Ding wie der Förderassistent so sehr hilft und auch gewollt ist und im Übrigen auch von vielen, vielen Kunden sehr gut gutiert wurde. Wir haben mal so eine Umfrage gemacht, ne? Und das war extrem positiv, was wir da als Feedback bekommen haben. Dann sollten wir doch vielleicht versuchen, das auch vielleicht für weitere Produkte weiter auszurollen, um auch den ganzen Antragsprozess und das zu verschlanken, einfacher zu machen, zusammen mit unseren Partnern.
Ich würde mal ganz gern auf einen Punkt des Corona-Angebots nochmal eingehen, den ich so halb von außen interessant fand, den zu beobachten. Es gab ja unterschiedliche Arten von Angeboten bis zur, vor allem im Sinne der Risikoübernahme. Ja? Wie du gesagt hast, es gab 80%, 90% und später kamen auch die 100% dazu. Ja? Ja. Die 100% haben gefühlt nochmal eine ganz andere, sagen wir mal, Awareness generiert, sowohl bei den Banken selber als auch beim Markt an sich. Also meine Annahme wäre, dass da der Run nochmal massiv zugenommen hat, auch wenn das jetzt für den eigentlichen Empfänger des Kredits ja eigentlich nicht großartig was ändert. Ne? So, weil der hat das Risiko ist immer noch dasselbe. Nur intern wird es natürlich jetzt stärker zu euch geschiftet. Wie habt ihr das denn wahrgenommen? Ne?
Naja gut, das war ja, wenn man so will, eine stetige Entwicklung. Also eine stetige Entwicklung dahingehend, also sagen wir mal so, wenn ihr euch mal den Gesamtscope anschaut und dann auch mal jetzt euch mal zurückversetzt, sage ich mal, in die Hochphase der Krise, da gab es ja unterschiedliche, sage ich mal, Gruppen, die unterschiedliche Dinge auch angefragt haben. Ne? Das ging vom Selbstständigen über den kleinen Mittelständler. Ich meine, die Diskussion hatten wir letztens ja auch bei der Payment und Banking, hätte ich gesagt, was ist denn eigentlich KMU? Ne? Ist der Begriff KMU auch nicht irgendwie alles ist gleich, was nicht gleich ist? Weil da gibt es große KMUs, es gibt kleine KMUs. Ne? Und so hat man erstmal, sage ich mal, Standardprogramme von uns genommen, die wir mit anderer Haftung unterlegt haben, mit ein paar anderen Bedingungen. Und das war so das Erste, was rausging. Ne? Jetzt muss man dazu sagen, ihr erinnert euch sicherlich auch gut, wie groß eigentlich der Demand gerade bei Selbstständigen war, ne? Die ja zuweilen überhaupt keinen Umsatz mehr gemacht haben. Ja. Da gab es auch eine Diskussion, ob nicht auch wir als KfW in dieses Thema mit einsteigen, um Zuschüsse zu verteilen, ne? Also Zuschüsse weiterzugeben vom Bund. Das wäre jetzt kein Darlehen gewesen. Ne? Wir sprechen ja beim Sonderprogramm bei der KfW von Darlehen. Das haben wir am Ende nicht gemacht und ich fand es auch eine gute Entscheidung, weil das wurde ja dann über die Landesförderinstitute oder auch andere Institutionen in den Ländern dann abgewickelt. Ja? Also diese Gruppe der Selbstständigen mit Zuschüssen wurde über diesen Weg quasi bedient. Und als wir dann festgestellt haben, das läuft in einem gewissen Segment bitte stark angenommen, aber es gibt doch so ein etwas kleineres Segment, so mit etwas mehr als 10 Vollzeitbeschäftigten, da hat man dann plötzlich gemerkt, die haben noch keinen Kredit gehabt bisher, die haben eigentlich noch keine Hausbankverbindung, wo man, also stell dir vor, du bist jetzt ein Institut und da kommt jemand zu dir, hat noch keine Kreditverbindung und sagt, ich brauche jetzt mal was. Ne? Du hast ja keine Erfahrung mit dem Kunden, wie willst du das mit den Daten machen, Bilanzen prüfen, KWG 18, alles was dazugehört, muss man natürlich auch machen. Aber in Bezug auf die Schnelligkeit gab es eigentlich keine Antwort. Ne? Und so wurde nach den ersten Programmen dieser der heißt KfW Schnellkredit. Das ist der Begriff, der jetzt, wie wir das genannt haben, wo wir tatsächlich 100% Haftungsfreistellung und Verzicht auf die Risikoprüfung bei Hausbank und bei uns in der KfW vorgenommen haben, um vor allen Dingen in hoher Geschwindigkeit die Darlehen rauszugeben. Und das ist natürlich ein Riesenunterschied. Ja? Für uns natürlich auch, weil wir müssen natürlich auch dem Bund gegenüber dann dastehen und sagen, das sind die Engagements, die bei uns sind und die managen wir so und so. Ne? Und zum anderen natürlich auch, ich will das nicht verhehlen, man könnte ja auch sagen, dass der eine oder andere sagt, ist ja spannend, das ist ja fast ein Kundenakquisitionsinstrument, weil die KfW trägt ja die Haftung. Ne? Also
wäre so meine nächste Frage gewesen. Also eigentlich ist es ja, also böse gesagt, ein Konjunkturprogramm für die Banken, weil sie sagen können, sie verschenken eigentlich ein Produkt.
Ja, also ganz so sehe ich es nicht und so ist es eigentlich auch nicht gelaufen. Ne? Wir haben ja auch viele Gespräche dazu parallel auch geführt, dass das würde ich auch nie unterstellen wollen, aber natürlich ist es so, wenn du mal den einen oder anderen im Auge hast und der kommt dann quasi um die Ecke und braucht Geld, war das sicherlich auch mal eine interessante Möglichkeit, einen Kunden zu gewinnen. Ja, gar nicht so sehr auch aus der Haftungsbrille. Ne? Ich kann mich auch selber gut erinnern, ich war ja früher mal in der Dresdner Bank, habe Mittelstandsgeschäft gemacht, da gab es halt ein paar Kunden, den hätte ich gerne mal einen Kredit gegeben, bloß die brauchten halt nie einen. Ja? Das war halt so blöd. Ne? Und du hättest so gerne als Adresse gehabt, ne? Und bist 7-mal angelaufen und hast dann trotzdem nicht die Dresdner Bank unten, Gott hab sie selig, auf dem Geschäftspapier oder auf dem Geschäftsbogen des Unternehmens gehabt. Und das ist natürlich sicherlich auch so, dass viele Banken gesehen haben, pass mal auf, den wollten wir schon immer mal haben, also ich unterstelle das nicht, aber ich kann mir das durchaus vorstellen, ne? Und dann kam genau so ein Unternehmen um die Ecke und das war natürlich dann auch keine schlechte Opportunity, so will ich es mal nennen. Ne? Aber das ist sicherlich nicht der Ansatz. Ne?
Du hast gerade eben das Thema Hausbank genannt. Wir hatten ja gerade am Anfang eine große Welle durch die Blogs, dass die klassischen Startups, die bei den Neobanken waren, eben dann plötzlich so ein bisschen in die Röhre geschaut haben, weil da die in der Regel die Anbindung an die KfW noch nicht da war. Wie hast du das denn wahrgenommen? War das einfach nur ein Sturm im Wasserglas oder ein tatsächliches Problem für die Neobanken und die Kunden davon?
Ganz schwierige Frage. Also ich habe das sowohl als auch wahrgenommen. Ja, ich meine, die eine Thematik ist natürlich, das will ich auch sagen, wir haben, also bei Neobanken ist ja auch in Bezug auf KfW mal die Frage gewesen, um das mal als Beispiel zu nennen, haben Neobanken eigentlich bei uns eine Akkreditierung, um auch KfW-Darlehen zu vergeben? Ne? Mal nur auf KfW bezogen. Das war bei vielen noch nicht der Fall gewesen. Ja? Weil wir müssen ja auch gewisse Kriterien erfüllen, für eine Akkreditierung. Das ist das eine. Das andere ist, ich muss mal fragen, Jochen, meinst du jetzt bezogen auf die Kreditvergabe selber und die Problematik bei den Neobanken selber oder überhaupt für, sage ich mal, die Unternehmen, die bei Neobanken sind, überhaupt an Geld zu kommen?
Also erstmal die Unternehmen, die bei den Neobanken sind, an Geld zu bekommen und dann natürlich, dass der klassische KfW-Kreditstrom abgeschaltet war, weil die Neobanken in der Regel noch keine Zulassung bei euch hatten.
Das war natürlich ein Thema, weil es natürlich so ist, dass wir für die Akkreditierung gewisse Voraussetzungen haben. Wie lange bist du schon am Markt? Wie sehen deine Zahlen und so weiter aus? Und da gibt es klare Vorgaben, die wir auch einhalten müssen für eine Akkreditierung. Und die andere Thematik, da muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nicht so einen starken Einblick gehabt, ehrlich gesagt. Ja? Also ich kann nicht beurteilen, wie Neobanken tatsächlich darauf reagiert haben. Aber da seid ihr vielleicht sogar näher dran. Ich kann mir schon vorstellen, zumindest habe ich das in den Blogs ja auch gelesen, dass das eine schwierige Situation war, weil viele Geschäftsmodelle, gerade bei Neobanken, habe ich manchmal das Gefühl, basieren ja auch weniger auf dem Zinsertrag als vielmehr auf dem Provisionsmodell. Ja? Und dann Risiko auf die Bücher zu nehmen, machst du ja nicht so gerne. Es gibt ja manche auch, die gerne white labeln und dann hinten draus verbriefen. Ja, also von daher, dann wirklich so stark ins Kreditgeschäft einzusteigen, glaube ich, war eine echte Herausforderung. Einfach, weil ich manchmal das Gefühl habe, dass das klassische, also das Geschäftsmodell in Neobanken so stark auf Kredit, auf den klassischen Kredit gar nicht ausgerichtet ist.
Bin ich bei dir. Ich glaube, man muss da so drei, um da so ein bisschen tiefer einzusteigen, drei unterschiedliche Arten von vielleicht nicht Neobanken, aber Fintechs unterscheiden. Das eine ist die klassische B2C-Neobank, ja, also die Number 26 als Role Model, die auch Corporate-Kunden haben, sei es der Selbstständige oder eine kleine GmbH oder sowas.
Genau.
Die haben wahrscheinlich eher gesagt, Naja, eigentlich bin ich immer noch hauptsächlich B2C. Das ist ja so ein, böse gesagt, Beifang von den anderen Kunden. Die haben wahrscheinlich, die konnten, glaube ich, noch argumentieren, warum sie eigentlich noch nicht KfW-akkreditiert sind und deswegen auch das Produkt nicht anbieten. Ne? War wahrscheinlich nicht schön, aber es hat irgendwie noch in die Story reingepasst. Dann gibt es die klassischen, die eher auf Corporates ausgerichtet sind, Kunden. Also bei den Selbstständigen angefangen, irgendeine Kontist, irgendeine Konto, irgendeine Holvi. Ich glaube, dass die schon ein Problem hatten, weil sie das Produkt nicht anbieten konnten. Und da war, glaube ich, Nachfrage da. Weil das sind ja nicht nur Startups, die das sind, das ist auch die Leute, der normale, was weiß ich, das Restaurant um die Ecke, eine GmbH hier, eine UG dort. Die hatten ein Problem, ne? Weil die mussten einfach Nein sagen, obwohl die Anfrage gesagt haben, das ist doch klassisch ein Produkt, das ich von dir als moderne Bank erwarte. Ne? So, weil jetzt habe ich ein Problem gerade und jetzt musst du mir helfen und dann mussten die sagen Nein. Das ist darstellen und natürlich, wie du sagst, unabhängig davon, ob die Voraussetzungen überhaupt haben, das dauert halt ein bisschen, so eine Akkreditierung. Das ist ja kein Online-Prozess, den du in 24 Stunden gemacht hast. Ja, das dauert, ist ja klar. Und wenn, wie du sagst, ein Großteil der KfW sich auf die Beantragung der ganzen Flut jetzt konzentriert, ist wahrscheinlich gerade nicht die Prio zu sagen, ich hole mir noch mal 10 weitere Primärinstitute, weil ich jetzt auch ein paar Neobanken habe. Das glaube ich ja auch verständlich. Ne?
Auf der einen Seite schon, auf der anderen Seite haben wir da natürlich schon echt drauf geachtet. Ne? Das muss man schon sagen. Ne? Also wenn eine Möglichkeit bestanden hat, noch was zu beschleunigen, haben wir es versucht. Ne? Aber damit können wir den Prozess ja nicht über den Haufen werfen. Das muss man schon sagen. Ne? Aber das war uns natürlich dann schon bewusst, weil dann kam das eine oder andere schon um die Ecke. So ist es nicht. Ne?
Klar. Und dann hast du ja noch, Frage, wie man es einsortiert, so die Companies wie eine FinCompare oder eine Funding Circle und so weiter, die sehr vertriebsstark vorne raus sind. Ja? Also die sagen, die eine große, breite Masse haben und sagen, hier, guck mal, KfW-Kredit, die man selber aber gar nicht so als klassische Bank wahrnimmt. Die sind teilweise reguliert, teilweise nicht. Und die natürlich das über Partner oder Partnerbank im Hintergrund gemacht haben. Die sind genau da reingegangen, wo, glaube ich, euer Förderassistent auch reingeht und sagt, ich mache da eine Vorqualifizierung. Ne?
Genau, also das ist ja auch genau, also hast du genau richtig beschrieben, ne? Also genau diese, sage ich mal, ich nenne das jetzt mal in Anführungsstrichen auch Vermittlungsplattformen, ja, haben Arbeit abgenommen, haben zuweilen auch weitergeleitet beziehungsweise es entsprechend befördert. Ich fand es auch im Übrigen, muss ich auch sagen, egal auf welcher Website du am Ende gewesen bist, auch bei Neobanken oder ähnlichen, alle haben auch auf unsere Website verlinkt und haben gesagt, guckt euch dort an. Also das war, da muss ich ganz ehrlich sagen, da war auch jede Befindlichkeit ausgeblendet. Das fand ich auch ganz toll, ja, muss man auch mal sagen. Aber das, was wir gemacht haben, weil wir erwartet haben, dass viele auch direkt zu uns kommen. Ne? Man muss ja auch sagen, nicht jeder kennt irgendwie per Automatismus die KfW, obwohl wir sicherlich schon bekannter sind, als das vor ein paar Jahren waren. Aber so war man natürlich sehr prominent auch und manche sind direkt zu uns gekommen. Deswegen haben wir es über diesen Pfad mit abgefangen. Aber klar, natürlich ist diese Datenaufnahme, Vorqualifizierung und Unterstützung über diese Plattform auch ein wertvolles Element, ne? Mit dem wir auch gerne arbeiten, muss ich auch sagen.
Wenn ich mir mal die Konsequenzen von Corona anschaue im Bereich der Digitalisierung, sehen wir ja einen wahnsinnigen Schub der Digitalisierung, auch gemessen an den Tech-Multiples an der Börse, der plötzlich Homeoffice und Videokonferenzen etc. Ja. Das hat ja garantiert, und du hast ja schon von den Antragsstrecken gesprochen, garantiert auch Einfluss gehabt auf deinen CDO-Bereich. Wie hat sich dann das gedreht zwischen vor Corona und jetzt mitten oder nach Corona-Ansturm? Nach Corona sind wir ja nicht, aber zumindest nach dem Corona-Ansturm.
Also das kann ich dir final noch gar nicht sagen. Ja, da bin ich auch noch ein bisschen gespannt, wenn wir mal durch die Zeit jetzt richtig durch sind. Ne? Aber ich glaube, was wirklich wahrgenommen wurde, ist, dass so manche Initiative oder manches Thema, was so aus unserem Umfeld mit angestoßen wurde, dass man dankbar war, dass es das dann gab und man konnte darauf zurückgreifen. Ja? Ich glaube, das war ganz, ganz, ganz wertvoll gewesen, weil du hast ja immer so eine Diskussion, da kommst du mit einer, was weiß ich, mit einer AI-Sache um die Ecke als Prototyp oder hast da mal eine Idee und dann wird das immer diskutiert, macht das Sinn, wo können wir es wirklich gebrauchen und so weiter. Aber wir haben Grundlagen unter anderem für viele Dinge gelegt und auf die konnte man jetzt zugreifen. Ja, das war ein riesen Push gewesen und manche Dinge haben sich darüber jetzt mehr oder weniger auch etabliert. Auch die Diskussion bei uns, ob es nicht besser wäre, im Sinne von Geschwindigkeit mehr auf Cloud-Services zu setzen, was ja immer eine schwierige Diskussion ist für jede Bank. Ne? Mhm. Auch mit Blick auf Auslagerungen, auf BaFin etc. pp. Ne? Aber ich glaube, dort haben wir viel gelernt und es hat einen enormen Push gegeben, dahingehend, dass wir sagen, das war so ein bisschen der Proof of Concept, dass wir sagen, darauf setzen wir jetzt auch nachhaltig. Das hat schon sehr, sehr geholfen. Mhm. Das muss ich schon sagen, ja. Auch uns hat das sicherlich mit den Themen geholfen, die wir da so hatten. Und wir sind auch ganz zufrieden, dass wir ein paar Themen vorher angestoßen hatten. Das ist die eine Seite. Ich möchte durchaus auch nochmal auf das Thema Homeoffice, New Work und so weiter kommen. Ne? Ich meine, auch das war eine echte Herausforderung. Haben wir eigentlich genug Kapazität? Haben wir genügend, ich sag jetzt mal, WebEx-Plätze oder wie auch immer, um die Leute, die zu Hause waren, auch zu bedienen an ihrem Arbeitsplatz? Ne? Auch dort, da muss man unser IT auch mal ein Riesenlob aussprechen, was wir da in kürzester Zeit hingestellt haben, war echt Wahnsinn. Ja? Und jetzt haben wir eine ganz andere Diskussion und ich weiß, das geht euch bestimmt genauso. Was ist denn jetzt eigentlich the new normal? Ja? Ja. Ist schon fast abgedroschener Spruch, ne? aber auch bei uns im Team. Ja? Wir haben uns eigentlich immer ganz gerne auch gesehen. Ne? Und das ist wahrscheinlich auch wichtig gewesen, dass wir uns vorher gut kennengelernt haben, weil deswegen konnten wir uns sozusagen in der Virtualität auch vertrauen und wussten, wie der tickt. Aber wird das zukünftig jetzt noch so sein? Und das ist aus meiner Sicht noch nicht geklärt. Ja, also da spekuliere ich jetzt auch ein bisschen. Ich glaube schon, auch wie du es überlesen kannst, dass Homeoffice-Quote größer wird. Ich glaube, heute an der Presse hat irgendwie gestanden, dass Siemens irgendwie jetzt vollkommen auf, ich habe nicht so gesehen, ob ihr auch gelesen habt, ja, auf Heimarbeitsplätze jetzt auch setzt. Aber für mich ist das Thema noch nicht gegessen, weil ich glaube, wenn sich das Ganze wieder mal ein bisschen eindrängt, wird sich der eine oder andere auch wieder nach seinem Arbeitsplatz sehen. Vielleicht kommt so ein hybrides Modell raus, dass auf der einen Seite jeder akzeptiert, Homeoffice ist nichts Böses und ich als Führungskraft kann sie ruhig ins Homeoffice gehen lassen, weil ich weiß ja, dass das funktioniert. Ne? Große Veränderung, wie ich finde. Und auf der anderen Seite kann ich mir schon vorstellen, ich weiß nicht, wie euch geht, mir geht es aber auch so, ich bin gerne auch mal wieder im Büro und sehe meine Kollegen und Kolleginnen, weil das ist irgendwie essential, finde ich zumindest. Ja.
Total. Also Hybridmodell, glaube ich, ist ein ganz guter Begriff, den du da hast. Also die Challenge, die man, glaube ich, danach haben wird, ist, oder was passieren wird, ist, dass das Büro genau dazu genutzt wird, seine Kollegen zu treffen, mit Leuten persönlich zu reden, persönliche Meetings zu machen, die auch wirklich persönlich notwendig sind, weil auch da hat sich, finde ich, in der Zeit rauskristallisiert, bei welchen Sachen kann man sie zwar technisch per Video machen, aber eigentlich kam doch nichts raus, obwohl jetzt alle da wohl gesagt haben, eigentlich müssen wir jetzt mal zusammen im Raum sitzen und ein bisschen was malen, hier reden, da, die gibt es halt, die Meetings, und dafür wird, glaube ich, der Arbeitsplatz verstärkt hergenommen, was auch am Schluss zur Folge hat, ganz andere Arbeitsplatzkonzepte. Ja? Dieses klassische, jeder hat seinen Arbeitsplatz, wird sich wahrscheinlich viel sehr, sehr stark erledigen, weil wenn du Modelle hast, wo Leute 2-3 Tage in der Woche im Office sind, den Rest halt zu Hause, brauche ich einen festen Arbeitsplatz? Vermutlich nein. Kann sich die Firma ein paar Plätze sparen? Ja. Ne? Und das, was ich interessant finde, vor allem bei euch, diese zwei Sachen, also sowohl während der Corona-Zeit Homeoffice, ne, was immer eine Änderung für so eine Organisation ist, plus viele Leute machen was anderes, weil sie machen jetzt die Antragsbearbeitung oder was auch immer sie machen, ja? Aber sie machen nicht das, was sie davor gemacht haben. Ne? So, ja. Und die Kombi, dafür hat es zumindest mal von außen reingeschaut, dann doch ganz gut funktioniert.
Hat es, ja. Man muss aber auch sagen, das ist irgendwie, was man da auch wirklich gemerkt hat, irgendwie hat, auch wenn das jetzt blöd klingen mag, ein bisschen abgedroschen, aber jeder, der zu KfW kommt, hat ja manchmal auch so ein bisschen so ein Helfergehen, ja, also muss man schon sagen, deswegen kommt man ja vielleicht auch hierher, ne? Und auf der anderen Seite natürlich, klar, muss man auch sagen, öffentlich-rechtlich, KfW, Anstalt öffentlichen Rechts, ich habe vorhin mal gesagt, so willkommen in der Anstalt, ne? Wie flexibel sind die eigentlich, die Kollegen, ne? Das zusammengenommen hat eine komplette Fokussierung rausgebracht, die ich so auch nicht erwartet hätte, ja. Also war ich auch echt ziemlich begeistert. Ich bin auch noch nicht so lange hier im Haus. Und wow, also ist man auch ein Stück weit stolz, dass das geklappt hat. Frage ist aber dann auch schon, ne, jetzt passiert es ja auch, dass Anträge gehen vom Volumen runter, die Leute gehen wieder zurück in ihre eigentliche Tätigkeit. Was nehmen die jetzt mit? Ja? Und was verändert sich dann eigentlich auch in der dauerhaften, ja, alten Tätigkeit? Was sind die Learnings dort? Und da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ne? Weil jeder, das kennt er ja auch, spricht über Agilität und wir müssen agil werden und hast du nicht gesehen. Das sind manchmal ja Buzzwords, jetzt hat man es aber sehr, sehr stark am Objekt auch erlebt und ich glaube, das wird noch einige Veränderungen nach sich ziehen, die in den Köpfen stattgefunden hat und jetzt einfach noch umgesetzt werden muss.
Klar, auf jeden Fall. Ja. Und auch das und auch zu zeigen, was halt alles geht, wenn man im Kopf agil ist, jetzt unabhängig von den Buzzwords drumherum, ja, aber Agilität im Sinne von flexibel Sachen umsetzen, weil es um die Sache ging und nicht um Theorie, glaube ich, da bleibt einiges im Kopf hängen. Und die Hoffnung ist, dass du natürlich auch für andere Nicht-Corona-Themen dann irgendwie das Positive mitnimmst.
Genau. Ja. Genau. Eigentlich war man so blöd das klingt, so ein bisschen gezwungen zum Ausprobieren, dort, wo man es vielleicht noch gar nicht machen wollte. Ne? Und ja. Dann hat man es ausprobiert, ey Mann, das hat ja ganz gut geklappt. Was ist denn eigentlich unser Takeaway? Ne? Ja. Und deswegen auch auf eure Frage vorhin, also ich kann es noch nicht so genau sagen, ne? Natürlich wird es auch so einen Bounce-Back geben, ja, aber ich glaube, es wird schon eine Menge da bleiben und das finde ich echt toll.
Ja, auch für dich persönlich, glaube ich, was du vorher erwähnt hast, ein bisschen auch ein Proof of Concept für CDO und den CDO-Bereich zu sagen, es sind ein paar Sachen im Vorfeld schon passiert, wo vielleicht der eine oder andere gesagt hat, ja, braucht man das wirklich, ist das so wichtig und so weiter. Kannst schon wahrscheinlich an ein, zwei Sachen sagen, ja, guck mal, genau dafür war das jetzt schon wichtig. Ja? Also wäre jetzt mal
ist so meine andere. Ne? So. Das ist so. Das kann man schon sagen. Das hilft dann natürlich auch für weiter anstehende Themen. Ihr wisst ja auch, das Thema hört ja quasi nie auf. Ne? Es gibt immer wieder was Neues. Und ich glaube, damit hat man auch so ein bisschen das Thema Affinität dazu geschafft. Und die Affinität bei vielen Mitarbeitern ist auch höher. Also wir kriegen auch zu manchen Themen jetzt Anfragen, mit denen wir gar nicht gerechnet haben. Und das ist einfach auch schön. Ne? Das ist auch ein bisschen Bestätigung für die Kollegen hier im Team. Und da habe ich mich auch drüber gefreut.
Da nochmal eine kurze Frage, weil du sagst, es wird neuen Aufträgen. Ihr seid ja so ein bisschen so die Feuerwehr gewesen während der Corona-Krise aus Seiten der Politik. Und da ist wahnsinnig viel sofort auf euch gekommen und ihr habt auch ja sehr gut Feuer gelöscht. Hat diese politische Awareness jetzt in irgendeiner Weise auch dazu geführt, dass ihr da ein anderes Standing habt, dass ihr neue Aufträge bekommt? Das fällt das dann langsam wieder in die normalen Prozesse zurück für die Aufgaben, wo ihr ohnehin schon immer aktiv wart.
Meinst du jetzt, dass wir von der Politik doch mehr Aufträge bekommen? Oder?
Exakt, ja.
Gut, also ich sag mal so, das würde ich jetzt so nicht sagen, weil ich sag mal, unser Auftragsportfolio, ihr habt ja vorhin gesehen, wie divers das ist schon extrem voll. Ne? Also das muss man sagen, wir machen schon wahnsinnig viel. Und ich sag mal, was wirklich gut war sicherlich das Standing auch, dass wir, also für Standing hat es wahnsinnig viel getan, weil wir haben wirklich gutes Feedback aus den Ministerien auch selber bekommen, weil da haben wir ja alle zusammen auch was nach vorne gebracht. Das ging bis hin zu, dass wir, wenn ich mich recht erinnere, gab es einen kurzen Quote sogar vom Bundespräsidenten, der uns jetzt, der unserem Vorstand gesagt hat, geben Sie bitte unseren Dank an die Mitarbeiter der KfW weiter. Ja, also bezogen auf das Standing hat das wahnsinnig viel gebracht, ja, das muss man schon sagen. Das hat auch unser Vorstandsvorsitzender Bräunig uns immer wieder weitergegeben, wie viele Menschen sich auch bei uns tatsächlich dafür bedankt haben. Ob das jetzt bezogen auf das Auftragsthema verändert, das kann ich nicht sagen, weil das ist ja, weißt du, die Themen auf der politischen Ebene verändern sich, das ist ein anderer Fokus, dann wird ein neues Programm auch gewünscht, dies zu machen. Ich glaube, was wichtig ist, dass jeder weiß, dass wir es umsetzen können, ja. Und ich glaube, dieses Can-Doen, das Wissen, hey, die haben was drauf und wenn wir sie fragen, kriegen sie es auch hin. Das glaube ich, ist schon ein wichtiges Asset. Ja? Mhm. Ob das jetzt mehr wird oder nicht, kann ich nicht sagen, aber ihr wisst auch, ein Konjunkturprogramm gilt es umzusetzen und was da am Ende aus dem Konjunkturprogramm dann bei uns landet, von der Umsetzung her, müssen wir schauen. Aber ich glaube, das Wichtigste ist das Vertrauen in uns, dass wir es auch umsetzen können.
Gut, ich würde jetzt auch, ja, wir haben ja schon jetzt relativ viel über die ganzen Themen gesprochen, glaube ich, sehr, 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 sehr spannend, auch über so eine Sondersituation also nicht nur gesamtwirtschaftlich, sondern auch aus Banken-KfW-Sicht da mal instant auch zu sprechen, fand ich super. Noch irgendwelche finalen famous last words von dir zu dem Thema, was dir da noch wichtig war oder ist?
Naja, vielleicht anekdotisch noch etwas, weil ich das, man möchte auch gerne mal zwischen den Zeilen Themen erfahren. Ich will auch durchaus sagen, dass die Zeit auch deswegen nicht einfach war, weil plötzlich von außen jeder meinte, er müsste uns helfen. Mhm. Ja? Das war fast angedrohte Hilfe. Ja? Das will ich durchaus mal sagen. Ja, das kann man ja in dem Kontext auch mal rüberbringen. Also nach dem Motto, kriegt ihr das denn hin und wir haben das Tool und der andere sagte, meint, da braucht ihr aber unbedingt Hilfe, wir können euch da beraten und so weiter. Das war echt schwer. Ne? Also wir haben Anruflisten gehabt von man muss euch helfen. Ja? Und das war zuweilen echt eine schwierige Situation. Ne? Das will ich auch sagen. Zum einen zu begründen, warum, also da auch fair zu bleiben, zu sagen, danke, wir danken euch für eure Hilfe auf der einen Seite oder auf der anderen Seite. Ihr müsst uns das jetzt nicht reindrücken, ist nicht notwendig. Wir kriegen das vielleicht auch schon selber hin. Aber das war schon auch ein Thema, was ich einfach auch mal nennen möchte, weil du hast dann schon gesehen, wer steht so eher an deiner Seite und wer versucht dann vielleicht auch ein bisschen opportunistisch die Situation zu nutzen. Ja, das will ich schon sagen. Das kriegt man dann ja nicht so mit, ne? Weil am Ende zählt ja nur das Resultat. Aber parallel war das für uns als KfW und auch für mich, ne? Du kannst dir auch vorstellen, wie viele Anrufe man da bekommt. Könnt ihr euch vorstellen, war das nicht so einfach gewesen.
Ja, kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und auch das freundlich, aber bestimmte Nein sagen ist da wahrscheinlich echt nicht so einfach, ja, weil man immer ein bisschen aufpassen muss, wie kommt das denn rüber und man selber ja auch nicht weiß, wie gut kriege ich es denn hin, weil es ist ja eine neue Situation. Aber trotzdem muss man Nein sagen, weil sonst beschäftigt man sich nur mit Leuten, die einem helfen, aber davon ist noch kein Antrag bearbeitet. Ja.
So sieht's aus, ne? Du musst dir ja, ich meine, da waren auch Themen dabei, die waren auch wirklich spannend und das eine oder andere wird man später sicher nochmal nachverfolgen, aber es war halt das Primat der Zeit, ne? Ich meine, du musst dir überlegen, wie ist es mit dem Onboarding von neuen Ideen, eine neue Software einführen und so weiter. Das ist ja was ganz anderes, als wenn du es zumindest jetzt versuchst, auch eigener Kraft noch zu stemmen. Ne? Ja. Und dies und vieles andere, ne? Klar, und natürlich musst du dann gucken, wie du das managst, freundlich auch sagst, dass es nicht geht und dabei deine eigenen Stresssymptome irgendwie beiseite lässt. Ja?
Ja. Ja. Gut, alles so. Dann danke dir, Michael. Also war ja, super, die Einblicke zu haben. Bevor wir schließen, würde ich noch mal ein bisschen Werbung in eigener Sache machen. Die meisten von euch wissen es, trotzdem freut es uns, wenn ihr alle zu unserem Event im November kommt, die Transactions, transactions.io, da seht ihr alles, was da ist. Wir freuen uns, dass ihr persönlich kommt. Wir werden auch wieder ein Remote-Thema haben, wie ihr das aus, oder eine Remote-Schaltung, wie ihr das aus der Banking-Exchange kennt. Da, Michael kennt es ja. Versuchen, klar, das ganz gut zu kombinieren. Im November sind wir guter Dinge, dass auch ein Vor-Ort-Event eben unter auch Einhaltung der entsprechenden Maßnahmen durchaus möglich ist. Doch es geht jetzt schon in Hessen bis zu einer gewissen Größe. Da hoffen wir mal, dass im November uns keine zweite Welle reingerätscht, sondern dass wieder ein bisschen normal wird. Aber mit der Unsicherheit muss man leben. Kommt gerne vorbei. Tickets gibt's Transactions.io in aller Art und Weise und auch Sponsoren. Herzlich willkommen. Gut, dann danke euch, Michael, Jochen und ja. Wünsche euch einen schönen
Dank. Vielen Dank dir, vielen Dank, Michael.
War spannend. Ja, danke euch nochmal und um die Werbung zu unterstützen, also Chapeau nochmal, Banking Exchange, wie ihr das gemanagt habt. Klasse.
Danke dir. Und Weitergabe natürlich an Mike und Nicole, die haben die meiste Arbeit da gemacht.
Genau.
So ist es. Ne? So ist das. Macht's gut, danke.
Bis dann. Ciao.
Danke, tschüss.
Unser heutiger Sponsor ist Scalable Capital. Mit Europas führendem Robo-Advisor kann jetzt jeder Aktien und ETFs handeln. Und das mit einer Flatrate von nur 2,99 im Monat. Mehr Gebühren fallen nämlich nicht an. Ähnlich wie bei Netflix bietet diese Flatrate maximale Kostenklarheit. So wird Trading für Privatanleger einfacher, besser und günstiger. Der Scalable Broker ermöglicht zudem erstmals alle in Deutschland handelbaren ETFs aller Anbieter dauerhaft kostenfrei in ETF-Sparplänen zu besparen. Mehr Infos findet ihr unter scalable.capital/trading.